Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre. Heute wieder natürlich versammelt mit meinem Podcast-Kollegen, dem
Fabian Ratzak
und Servus. Als Gast heute wieder dabei, das war falsch ausgedrückt, heute das erste Mal mit dabei als Gast Peter Autschbach.
Ich grüße genau, dich, Peter. Der bin ich.
Genau, Servus. Peter Autschbach. Ein Gitarrist, der deutschen Gitarrenszene vielleicht bekannt ist unter verschiedenen Büchern, Artikeln in Zeitschriften, als schaffender Musiker und als Musiker, der eine Zeit lang immer seine Farbe der Gitarre an seine Brille angepasst hat. Ja. Das war so das, woran ich mich immer an Peter Autschbach erinnert hatte, die coole Brille und die gelbe. Was war das? War es eine Ibanez?
Die erste Gitarre, die ich hatte in der Art, war eine Ibanez. Und dann hatte ich mir eine bauen lassen von dem Schack, Andy Schack, der hat eigentlich Bässe gefertigt in Frankfurt und da bin ich hin und habe einen Gitarrenauftrag gegeben in der Farbe Gelb und dann war der Andreas Kunz dort angestellt als Gitarrenbauer und der hat mir dann diese Gitarre gebaut. Das heißt, eigentlich ist es eine Kunz-Gitarre.
Ja, sehr cool, sehr cool. Genau, wir wollen heute so ein bisschen darüber reden, wer ist eigentlich Peter Autschbach? Betonung liegt auf ist, nachdem ich vorhin schon aus den Wahr gesagt habe, aber er sitzt ja hier in Leib und Seele vor uns. Wer ist eigentlich dieser Peter Autschbach? Was hat er gemacht? Sein Schaffen? Und so ein bisschen aber auch drüber reden mit, was ist eigentlich momentan? Wie geht ein Künstler wie Peter Autschbach eigentlich momentan mit der Situation, die uns allen bekannt ist, der Corona-Situation, eigentlich so um? Ich glaube, jeder da draußen sollte mittlerweile wissen, dass wir sowas wie Corona haben. Wer auch immer sich jetzt fragt, was ist Corona, den würde ich mal bitten, aus dem Stein hervorzukommen und hinter dem erlebt.
sind die gesegnet?
Genau, darüber wollen wir heute.
Die das nicht wissen.
Genau, die irgendwo vielleicht gesegnet. Unwissenheit kann auch ein Segen sein, das stimmt.
Schützt aber nicht.
Ja, Peter, lass uns mal kurz zusammenfassen, wie hat es bei dir angefangen? Wie kamst du damals eigentlich zur Musik und zur Gitarre und wie hat sich das so ein bisschen entwickelt bei dir?
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe keine Familie, die jetzt Musikinstrumente spielt oder singt. Mein Vater, der war in einem Männerchor, aber eigentlich eher nur sporadisch. Und da ging es dann auch eher darum, dass man feiert zusammen, als dass man singt. Der war ein leidenschaftlicher oder ist noch, er lebt ja noch, ein leidenschaftlicher Beethoven-Fan. Hm. Ein glühender Verehrer der Musik vom alten Ludwig van. Die habe ich dann natürlich sehr oft gehört. Meine Mutter war da anders, die hat eher so Neil Diamond, solche Richtungen gehört. Und da ist ja eigentlich, wenn man da mal ganz genau hinhört, auch wirklich gute Musik am Start. Und von daher, also die hatten eine gute Stereoanlage und dann habe ich auch einen einigermaßen vernünftigen Sound hören können als Kind. Das war quasi das, was ich vom Elternhaus mitbekommen habe. Und dann gab es im dritten Schuljahr einen Lehrer, der hatte eine Gitarre, der brachte die ab und zu mit. Und das fand ich ganz toll. Ich weiß nicht warum. Ich fand das super, diese Gitarre. Ich wollte auch eine haben. Und dann hat er mir irgendwann mal den Auftrag gegeben, zu ihm nach Hause zu gehen und diese Gitarre zu holen. Jetzt war die in so einem weichen Soft-Tasche, so eine Stofftasche, ganz dünn. Und dann konnte man da drunter unter dem Stoff die Saiten fühlen. Und das weiß ich noch, ich hätte die so gerne da rausgenommen und mal ausprobiert, was man damit machen kann, aber ich habe mich nicht getraut. Die war dann da drin geblieben. Ich habe dann da so ein bisschen von außen die Saiten gestreichelt. Man hörte natürlich nur so Dead Notes dann, aber wenigstens die hörte man. Das war so mein erster Kontakt, an den ich mich noch lebhaft erinnere. Und dann schenkte mir mein Vater zum 9. Geburtstag eine Gitarre und das war eine Egmont für 60 Mark mit einem Seitenabstand, wo man locker das Hamburger Telefonbuch zwischen Saiten und Griffbrett hätte durchschieben können.
Ja, das kenne ich auch noch.
Und ja, da habe ich dann meine ersten Sachen versucht. Ich wollte unbedingt damals so ein paar kleine Melodien lernen und da war ja keiner, der mir das gezeigt hat und dann habe ich einfach so selber rumprobiert und dann konnte ich irgendwie nach ein paar Tagen das Trimm-Dich-Lied spielen. Dieses da 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 di da di da di da 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 di da di da di, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das war damals, es gab diese Trimm-Dich-Welle und dann gab es diese Musik und das konnte ich dann auf einer Seite spielen, aber da war halt, ich wollte halt wissen, wie gehen die Akkorde, wie gehen die Griffe und dann habe ich meine Mutter gefragt, ob sie nicht irgendwie jemanden bestellen könnte, der mir Gitarrenunterricht gibt. Und dann kam dann tatsächlich jemand, der hat mir dann House of the Rising Sun gezeigt. Ah, sehr gut. Und als das dann rübergewachsen war, die Info, wie das geht, dann kam der einfach nicht mehr. Also ich hatte irgendwie ein paar Gitarrenstunden und dann war der weg und dann war ich wieder auf mich allein gestellt. Aber ich hatte so eine Idee und wusste irgendwie, ja, und dann ist die Gitarre ewig liegen geblieben. Ich sag mal, bis ich so 14, 15 war.
Und da ich habe eine ganz kurze Zwischenfrage, wenn ich ganz kurz eingrätschen darf, Peter. Das klang gerade, ich war gerade ein bisschen überrascht von deiner Formulierung und auch, wie du das dann gesagt hast. Bestellt den Gitarrenlehrer. War das damals üblich, dass ein Gitarrenlehrer dann quasi bestellt worden ist, nach Hause kam und man er dann, weil ich, man kennt das ja heutzutage normalerweise die Musikschule, die Schüler gehen zu dem Gitarrenlehrer. Wann war das so und war das damals üblich? Weil das klingt gerade in einem Konzept, was ich sehr, sehr interessant finde, wie wenn du ja, dir deine Pizza bestellst, ja. bestellst ja,
der,
du dir
der deinen Gitarrenlehrer quasi. Der kam tatsächlich zu mir nach Hause. Der war auch, glaube ich, Grundschullehrer. Okay. Und der hat einfach nachmittags dann sich zusätzlich die Zeit genommen, mich da ein paar Mal zu besuchen. Der war aber wirklich nicht oft da. Vielleicht 5, 6, 7 Mal, okay. Ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Also es war jetzt nicht wirklich oft. Aber ja, ich habe dann am ersten Tag habe ich mich wirklich gewundert. Das sah immer so leicht aus, wenn die Leute da im Fernsehen Gitarre gespielt haben und ich musste da richtig drücken, auf der Gitarre dann sowieso. Und da taten auch die Fingerkuppen weh, ganz klar, die Anfangssachen, die man da so hat. Aber glücklicherweise habe ich da nicht deswegen aufgegeben. Ich hatte aber keinen Plan und es ging ja irgendwie nicht weiter. Und dann ist das halt ewig liegen geblieben. Normalerweise sind ja die Leute dann mit 14 schon richtig gut. Und ich war mit 14, ja, war ich immer noch auf dem Stand. Ich konnte House of the Rising Sun Plus vielleicht. Und dann hat mein Bruder, der ältere Bruder Frank, der hat dann angefangen, Fingerpicker zu hören. Werner Lämmerhirt, Marcel Dadi und Sammy Womaschka und diese Leute. Und da war ich ja so fasziniert. Man hörte da quasi so fast so Melodie und Begleitung gleichzeitig. Das hat mich total fasziniert und dann habe ich versucht, das zu spielen. Und es, da keiner da war, der mir es gezeigt hat, musste ich es mir halt selbst raushören. Und dann hat sich mein Gehör dabei dann mit der Zeit erst entwickelt. Also ich weiß nicht, ob ihr den Song kennt, Angie von David Graham. Da ist halt so ein Basslauf, der geht da abwärts und oben hast du so 2, 3 Töne in der Melodie. Ich weiß nicht, soll ich euch die mal vorspielen auf der Gitarre? Dann
ja, mach mal.
Oder ist das nicht üblich? Mach
ich nur kurz die Gitarre. Ja, doch, man hört es ja, klar.
Ich denke, das ist mit Sound besser, wenn ich das so ein bisschen, ja. Also, da ist der Basslauf. Das hatte ich gehört. Ich meine, okay, das ist ja auch wirklich nicht schwer, dass der da immer abwärts geht. Und oben hörte ich irgendwas mit diesen beiden Tönen. Und dann dachte ich tatsächlich, dass das so ginge.
Ja.
Jetzt natürlich nicht, da ist noch viel mehr am Start. Und dann aber erst nach ein paar Jahren kam ich dann auf die Idee, Moment, da ist noch irgendwas auf einer anderen Seite. Ich, es ging so. Okay. Und dann irgendwann kam ich auf die Idee, Moment, da sind ja noch mehr Töne. Da ist ja vielleicht... Das hatte ich dann irgendwann. Und dann habe ich noch einen Basswechsel gemerkt. Irgendwann ist da ist ja noch mehr. Da ist ja nicht nur... Sondern... Der springt ja mit dem Daumen. Dann hatte ich... Und dann irgendwann kam mir dann das hier, kurz bevor es wieder losging. Ja, in der Art ist das dann.
Na, okay, und, cool.
So habe ich eben im Laufe der Zeit immer mehr da rausgehört. Also ich war gar nicht in der Lage, am Anfang diese ganzen Töne überhaupt wahrzunehmen. Und das ist ganz interessant, weil ich weiß, wie sich das bei mir entwickelt hat, weiß ich natürlich auch, dass man einem Publikum, was jetzt sich mit der Musik, die eigentlich im Radio läuft, nur auskennt, dass man dem eigentlich gar nicht vorwerfen kann, dass denen meine Musik vielleicht nicht gefällt, weil die das ja noch gar nicht hören können. Die müssten halt ein bisschen ja, länger sich damit befassen. Und wer macht das schon? Und da, da ist ja die Brücke, die sollte eigentlich dann gebaut werden von durch Bildung, durch guten Musikunterricht in der Schule. Und das kommt jetzt so langsam erst, dass die Musiklehrer eben auch Musik jenseits der Klassik zu schätzen wissen. Heutzutage gibt es wirklich tolle Musiklehrer. Damals, als ich da irgendwie am Start war, bist du Musiklehrer?
Der Justin zum Beispiel.
Ja. Ja, also ich habe nie auf Lärm studiert, ich bin es nur Teilzeit, mache das auch jetzt gegen Ende, aber habe ich jetzt die letzten 4 Jahre in der Gesamtschule, also auch Hauptreal und Gymnasium gemacht, ja. War ein sehr schöner Job, ist wirklich ein schöner Job.
Naja, ich meine, dann weißt du ja, wovon ich rede. Und das war eben damals nicht, ja.
Stimmt,
ich kannte nur Musiklehrer, die absolute einseitige Klassik-Nerds waren.
Oder hier, Blockflöte.
Das auch noch, ja. Und deswegen, das war schwierig. Da gab es auch keine Brücke zu den Schülern. Das war ja alles, manchmal hat er dann AC/DC aufgelegt, um uns seine Abneigung gegen die Musik zu zeigen, der Musiklehrer. Und ich weiß nicht, das ist natürlich pädagogisch nicht ganz so sinnvoll.
Nee.
Da hat sich viel getan, da hat sich viel verändert. Und deswegen denke ich mal, dass da auch heute bessere Arbeit geleistet wird, weil auch die Ausbildung besser ist. Und die waren ja gar nicht, im Musikstudium ist ja auch tatsächlich nur Klassik vorgekommen. Selbst als ich Musik studiert habe, ich habe ja auch mal auf Lehramt studiert, 6 Semester. Und da da war auch ausschließlich klassische Ausbildung.
Okay.
Und was man dann hinterher macht, ist aber alles andere. Ja, es gab zwar ein Seminar an der Uni, das hieß Schulpraktisches Klavierspiel.
Genau.
Da musste man dann eben auch mal Blowing in the Wind spielen. Aber das war dann auch schon das Maximale der Gefühle.
Ja, ich glaube, das ist so mittlerweile mit einer der herausforderndsten, schwierigsten Fächern in der Ausbildung, weil da wird sehr viel Wert drauf gelegt, dass du halt gut begleiten kannst am Klavier als Musiklehrer. Mhm. So von Freunden oder Kollegen, mit denen ich spreche, die jetzt so, ich sag mal, in den letzten 15, 20 Jahren so eine Ausbildung genossen haben, da wird schon viel Wert drauf gelegt, dass man halt eben schnell begleiten kann, Chor begleiten kann, Kinder beim Singen begleiten kann und so weiter. Ja, genau.
Ja, und da hat sich wirklich ganz bestimmt viel getan und deswegen wäre auch heute das vielleicht möglich, dass du jetzt, Justin oder Justin, wie sagst du?
Justin.
Ja, dass du eben, weil du ja breiter aufgestellt bist vom Wissen her über Musik, dass du dann auch eher eine Brücke findest zu den Kindern.
Ja. Und es ist ja auch mittlerweile möglich, wie gesagt, auch ohne einem Lehramtsstudium. Ich meine, ich habe auch dann Jazzgitarre normal als künstlerisch studiert. Da ist ja auch dann ein bisschen Pädagogik mit dabei. Das reicht ja auch von staatlicher Seite. Also für die da draußen, die sich das überlegen, schaut euch das mal an, den Job des Musiklehrers. Kann man nur empfehlen auch.
Ja, besonders, weil man noch diese Freiheit Spaß macht.
Damals hat man gewarnt vor dem Musiklehrerstudium, überhaupt vor dem Lehramtsstudiengang, weil damals gab es halt eine Lehrerschwemme und der Pillenknick hat dafür gesorgt, dass ganz wenig Kinder da waren. Ich rede jetzt von Ende der 80er. Mhm. Und da hat man vor dem Lehramtsstudium gewarnt und man hat gesagt, Leute, ihr kriegt niemals einen Job. Und dann hat das dafür gesorgt, dass die Leute, die dann Lehramt studiert haben, die waren dann entweder die gar keine andere Wahl hatten, weil sie das machen wollten unbedingt, die waren aber in der Minderzahl. Die meisten waren die gar nicht wussten irgendwie, was mache ich denn überhaupt. Und da hatte ich also ganz merkwürdige Kollegen im Studiengang, da habe ich mich wirklich gefragt, was da auf die Kinder losgelassen wird, wenn die tatsächlich mal Musiklehrer werden.
Ja, das ist, als Musiklehrer hast du, also auch, wie gesagt, auch als nicht komplett Ausgebildeter wie bei mir, das ist das Schöne zu wissen, ich könnte jederzeit an irgendeiner Schule damit anfangen, weil Musiklehrer werden so, generell Lehrer werden momentan so händeringend gesucht und meine Schule bedauert das gerade sehr, dass ich jetzt im Sommer aufhören werde, weil die halt ganz genau wissen, denen fehlt das Personal, also die brauchen echt Musiklehrer, ja. Also kann man auch jedem empfehlen, bei mir war das ja auch so, dass ich gesagt habe, okay, ich habe nicht mehr so Lust, Gitarrenunterricht einzuunterrichten, in der Musikschule zu machen, Kinder einzeln zu unterrichten. Ich habe gemerkt, das war nicht mehr so mein Fall. Also für jeden, der da vielleicht auch merkt, das ist nicht das Richtige für mich, probiert es mal aus. Das ist ein schöner Job tatsächlich, dann so eine Klasse zu unterrichten als Lehrer. Ja. Kommen wir mal wieder zurück zu dir, Peter. Das ist ein Thema für sich. Das können wir mal so drüber reden, ja. Fabian. Können wir uns mal
Sehr gute Idee,
merken.
Ja.
Ähm, Genau, wie kam dann für dich, sag ich mal, gab es bei dir einen Funken, der entzündet worden ist, wo du gemerkt hast, okay, ich will nur noch das machen, ich will nur noch Gitarre. Und gab es da einen Moment, wo du auch dann so richtig reingezogen worden bist in die Materie? Und wenn ja, welcher war das?
Ja, ich knüpfe mal wieder da an, wo ich vorhin war, diese Fingerpicker. Die haben mich total fasziniert. Ich nenne vielleicht auch mal so ein paar Namen nochmal, die ich eben schon mal genannt habe. Werner Lämmerhirt war zum Beispiel ganz wichtig für mich. Ja. Diese Sachen, die habe ich damals assimiliert und wollte die unbedingt spielen können. Und habe mir die dann rausgehört. Und da gab es eben ganz viele Stücke in Open Tuning. Das hat man ja dann doch irgendwie dann mal gehört von anderen Leuten, dass die dann auch die Gitarre umstimmen. Und da war dann manchmal auch wirklich großes Rätselraten. Wie hat der jetzt da seine Gitarre gestimmt? Mhm. Und dann habe ich mit der Zeit eben immer besser mein Gehör entwickelt und konnte dann Dinge sehr, sehr schnell raushören. Weil dieses Folkpicking gleicht sich ja auch oft, sind oft ähnliche Abläufe. Und wenn man das einmal geblickt hat, dann kann man dann auch das Tuning und die Griffe rausfinden. Und dann irgendwann, wenn einer allein Gitarre gespielt hat, dann brauchte ich gar nicht mehr lang rätseln. Ich wusste, wie das geht.
Cool. Eine kurze Zwischenfrage. Hast du damals mit Notation gearbeitet oder wirklich alles rausgehört? Gab es Notation überhaupt viel oder?
Es gab gar keine Noten zu kaufen. Das Einzige, was ich dann irgendwann mal gefunden habe, war eine Tabulatur in einer Schallplatte von Marcel Dardy.
Ach.
Der hatte eine Schallplatte rausgebracht und da gab es eine Tabulatur dazu. Das war Gold wert. Also das war quasi auch so eine Art Schlüssel. Ja, da hat man dann ganz, ganz viele Akkorde gelernt und auch Abläufe von der rechten Hand. Mhm. Und wenn man da mal Marcel Dardy geübt hatte, dann war man schon einen großen Schritt weiter.
Cool. Kurze zweite Zwischenfrage. Zeitlich reden wir hier so von Mitte, Ende 70er oder wann war
wir
das so?
Wir reden von Ende 70er, genau.
Alles klar.
Ja, ich bin ein alter Mann. Ich werde 60 dieses Jahr. Kann man gar nicht fassen. Oje. Das ist unglaublich.
Glückwunsch.
Ja, Wahnsinn. Aber ich fühle mich gar nicht so. Ich fühle mich immer noch jung und habe auch immer noch Träume und möchte
Musik machen hält jung.
Ja, tatsächlich.
Ist das wirklich, wirklich so. Ja. Und wie
bist ja? Dann ging es weiter mit Kolbe Illenberger. Also dieses Duo, als ich die zum ersten Mal gehört habe, die haben mich wirklich von den Socken gehauen. Und dann wollte ich wissen, wie das geht. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe versucht, das rauszuhören. Habe es dann 30 Jahre später tatsächlich auch als Buch veröffentlicht. Meine Transkriptionen von damals, ja, ich hatte die nie aufgeschrieben, aber dann hatte ich mal die Gelegenheit, das aufzuschreiben. Und dann ist das Buch, wann ist das erschienen? 2007 oder 2008. Da gab es dann ein Buch mit den Stücken von Kolbe Illenberger. Und über die Tour bin ich dann auch mit dem Ralf Illenberger zusammengekommen, mit dem ich ja heute noch ein Duo habe. Und das war für mich eine Musik, die so ganz was Eigenes hatte, so einen ganz eigenen Vibe. Das floss alles so und klang halt wie verrückt durch den Hall und die Effekte. Und es war wirklich so eine eigene Welt, die da kreiert haben. Einen eigenen Gitarrensound, also wirklich gut. Und dann habe ich mich eine ganze Zeit lang damit befasst. Und da gab es eigentlich wenig Musik, außer dem, die mich interessierte. Und dann irgendwann spielte ein Gitarrist namens Werner Hucks bei uns in Siegen. Und der spielte halt so Klassik und dann plötzlich packte der eine Joe Pass-Transkription aus.
Der Weg spielte, zum Jazz.
Ja, genau. Und dann spielte der das und da war ich komplett, da dachte ich jetzt, haut es mich von den Socken. Also diese ganzen Akkorde, ich habe dann da hingeguckt, ich dachte, ich wäre ein einigermaßen guter Gitarrist. Und dann habe ich dem auf die Finger geguckt und habe auf den einen Akkord gewartet, den ich kannte. Der kam aber nicht. Und dann bin ich nach dem Konzert zu dem hin und der wohnte zufällig auch in Siegen und dann habe ich den gefragt, ob er denn mir zeigen könnte, wie das geht. Und dann hat er gesagt, nee, dann musst du dir selbst raushören. Ich habe auch ganz viel Arbeit reingesteckt, mir das selbst rauszuhören.
Oh.
Naja, ich war ja...
Oh, Secret!
Ja, Top Secret.
Das gibt's ja nicht.
Heute bin ich ihm sehr dankbar dafür, weil damit hat er mich dazu gebracht, mich damit zu befassen und auch das mir selbst rauszuhören. Und dann weiß ich noch, wie heute, habe ich das Stück You Are the Sunshine of My Life, was Joe Pass unfassbar geil gespielt hat, habe ich mir dann rausgehört. Und da waren so viele Akkorde drin mit Septime und None und all diese erweiterten Dinger und verminderte Akkorde und mit 13 und all diese Sachen, die eben viel, viel reicher klingen als so ein Dreiklang. Und die hatte ich noch nie gegriffen und die habe ich dann da zum ersten Mal gehört und dann auch direkt eine Möglichkeit gehabt, die einzusetzen. Ich kann dann dazu sagen, ich glaube nicht, dass das jeder hingekriegt hätte. Also da scheine ich irgendwie begabt gewesen zu sein. Ja, ich höre was und dann kriege ich das auch irgendwie aufs Griffbrett. Ist auch bis heute so geblieben und
vielleicht auch, weil du dich einfach hingesetzt hast und das gemacht hast, ne? Anstatt zu suchen und ja.
Mit dem, stimmt, mit dem Kassettenrekorder, ich war dann sehr virtuos im Start und Stopp und die die Tastatur von dem Kassettenrekorder war hinterher total ausgeleiert, aber ja, Bandsalat hin und wieder, aber ich habe es hingekriegt. Und
da gehört ja auch eine gewisse Form von Disziplin und Geduld ja auch irgendwie mit dazu, dass man das wirklich durchzieht, sowas rauszuhören,
anstatt mal
zu sagen, okay, ich lass es bleiben.
Es war dann auch so der Punkt irgendwie, dass ich... Ja, Werner hat halt zu mir gesagt, das musst du dir selbst raushören. Und dann war auch so ein Ansporn irgendwie, dem zeige ich es jetzt, ich mache das. Ja. Und es hat mir was gebracht, deswegen kann ich ihm dankbar sein.
Das stimmt.
Ja, und da war dann so der Kontakt mit Jazz und dann war es vorbei. Dann wollte ich halt mehr wissen über Improvisation und über alles. Und dann habe ich wirklich angefangen zu üben. Und dazu muss ich sagen, da war ich schon 20 Jahre alt. Da habe ich wirklich, wirklich angefangen zu üben und systematisch, da wollte ich dann auch davon leben können irgendwann. Da war mein Traum dann, ich möchte mal, ich war beim Pat Metheny-Konzert in der Philipshalle in Düsseldorf und da stand ich dann im Publikum und habe gedacht, wenn du mal auf der Bühne stehst, dann hast du es gepackt. Dann habe ich mir so vorgestellt, da stehst du mal irgendwann. Und tatsächlich, ich habe irgendwann mal auf dieser Bühne gestanden mit Heino.
Egal.
Irgendwas habe ich auf der Bühne irgendwas habe ich da falsch materialisiert. Geil. Aber das sind halt so Träume, die man dann hat. Und ich bin da immer dran geblieben. Und der Weg ist auch immer noch da. Ich würde auch heute noch sagen, ich lerne Gitarre. Ich lerne jeden Tag Gitarre.
Ja. Man lernt nie aus. Nie. Das ist echt so.
Nee. Wäre auch langweilig, oder?
Du, ganz ehrlich. Ja, total.
Klar. Ja, Joe Pass ist, würde ich sagen, wichtiger Step für dich, weil das ist ja auch etwas, was man der Gitarrenszene weiß, dass du dann auch durchaus Stunden von Joe Pass genommen hast und auch Gitarrenschüler von ihm warst. Wie kam das denn dazu?
Ja, ich habe ihm eine Aufnahme von mir geschickt. Ich habe einen Freund gehabt, der konnte viel besser Englisch als ich. Damals war das noch nicht so bei mir mit dem Englisch. Und dann hat der bei mir für mich bei dem Management angerufen von Joe Pass und hat dann die Adresse rausbekommen von dem. Der hatte nämlich eine Freundin in Hamburg, die er später auch geheiratet hat. Und die, Ellen, die hatte halt da eine Wohnung, wo er ab und zu Gast war. Und dann habe ich meine Aufnahme da hingeschickt. Und dann dachte ich, ich muss dem das ganz leicht machen, dass er mir antwortet. Also habe ich einen frankierten Rückumschlag dabei getan mit auch einem Zettel, wo er dann draufschreiben konnte. Also das war sehr niederschwellig, da zu antworten. Und dann habe ich ihm geschrieben, dass ich die Aufnahme schicken würde, weil ich davon träume, dass ich mal eine Stunde bei ihm nehmen darf. Und ich wäre halt Fan von der Musik und würde es total klasse finden, was er da immer gespielt hat. Und dann... zwei Wochen später hatte ich eine Probe bei mir zu Hause mit ein paar Leuten und dann rappelt es am Briefkasten und dann war da dieser Umschlag mit meiner Handschrift. Geil. Und dann sage ich zu den anderen, ich habe einen Brief von Joe Pass. Und da haben die mir alle einen Vogel gezeigt. Tatsächlich. Er hatte mir geschrieben und dann hat er geschrieben, dass er das ganz klasse fand, wie ich spiele auf dem Band, was ja ein super Lob war damals. Und mich sehr ermutigt hat und beflügelt hat. Und dann hat er auch noch geschrieben, ich glaube, du brauchst keine Stunden. Was natürlich Wahnsinn war.
Oh, das ist schon so ein Ritterschlag, ja.
Ja, und natürlich, klar, er hat dann eingewilligt, ruft mich an und kommt vorbei. Und dann bin ich dann dahin gefahren. Ich durfte ihm alle Fragen stellen, habe alles aufnehmen dürfen auf Kassette damals. Das war wirklich toll. Ich habe dann jahrelang davon profitiert und habe später mir dann die Sachen rausgehört und ganz, ganz viel über Musik, was ich weiß, habe ich von diesen wenigen Treffen, die ich mit ihm hatte. Also der war ja auch ein super Lehrer, nicht nur ein fantastischer Gitarrist.
Wie war denn so Joe Pass als Typ?
Das würde mich auch interessieren. Das, was mich
immer interessiert hat, weil ich gerade auch beim Studium, ich habe ja auch hinten diese Bücher, die Notationsbücher, die es dann ja auch gibt, der hat ja so ein paar Bücher auch rausgebracht. Und ich fand ihn als Spieler immer auch total geil und als Menschen fand ich ihn immer, also ich weiß nicht, habe ich mir vorgestellt, das ist bestimmt so ein rougher Typ, immer mit Zigarette im Mund und spielt halt dann so seinen Kram, so der Italiener. Wie war der denn so als Mensch, Joe Pass? Das würde mich mal interessieren.
Ja, die Ellen, die hat mir auch viel erzählt. Ich bin ja mit ihr ab und zu noch in Kontakt, auch heute noch. Und die hat mir ganz viel erzählt. Der war dann natürlich auch ein ganz anderer Mensch, wenn er mit ihr zusammen war, als wenn er jetzt sonst überall unterwegs war. Was ihm wirklich die ganze Zeit Schwierigkeiten gemacht hat und ich weiß nicht, ob er sogar daran gestorben ist, war seine Phase, wo er eben Drogen genommen hat. Und das hat ihn unglaublich viel Zeit gekostet. Und es war aber damals so, das hat ja jeder gemacht. Jeder war irgendwie auf dem Trip. Und deswegen war das gar nichts Besonderes. Jeder hat damals Heroin gespritzt, ich sag mal zwischen 1955 und 1965. Da waren sie alle auf dem Trip. Ich glaube, die große Falle war damals, Charlie Parker war heroinsüchtig und dann haben alle gedacht, vielleicht ist da was dran, ich muss es auch mal versuchen.
Wenn
ich
Bewusstseinserweiterung.
Genau. Shit. Ja, und da hat er dann auch körperliche Gebrechen wegen gehabt, wenn Langzeitfolgen. Und er hat immer gesagt, das waren 12 verlorene Jahre. Mhm. Und wie er jetzt als Mensch war, so tatsächlich im Alltag, kann ich natürlich nicht sagen. Also ich habe den da kennengelernt, der war super, hat sich super gekümmert, und damit ich auch wirklich was mitnehme da. Wir haben zusammengespielt und was er gemacht hat, was ich total faszinierend fand, er hat mich spielen lassen und hat genau gecheckt, wann ich anfing, irgendwelche Sachen zu spielen, die entweder gelogen waren, weil ich nicht weiter wusste, oder ich habe eine Pause gemacht, weil ich nicht weiter wusste, und genau da ist er reingegangen und hat gesagt, pass mal auf, an der Stelle, probier mal das. Und dann hat er mir quasi den Ausweg gezeigt aus dieser Situation. Mhm. Und das halt, wenn dir das mal einer irgendwie so 10, 20 Mal gezeigt hat, dann weißt du später auch selbst, wie du aus solchen komischen Situationen rauskommst.
Cool.
Das war toll. Das stimmt. Mhm. Hat er super gemacht. Also kann ich nur sehr, sehr dankbar für sein.
Das glaube ich, ja. Sehr schön.
Ja, und dann, was er auch gesagt hat, war, du musst dein eigenes Ding machen. Ja, du kannst nicht irgendwie dein Leben lang Joe Pass nachspielen. Und das war auch super wichtig. Und dann habe ich auch das gemacht. Das habe ich dann versucht, in die Tat umzusetzen.
Genau. Wie ging es denn dann weiter für dich als Berufsmusiker? Was bist du da für einen Weg? Oder auf welche Fährte hat dich das so gebracht?
Ja, für mich gab es den Weg der Tanzmucken. Es war ja damals so, man konnte auf irgendwelchen Festzeltveranstaltungen konnte man für die Leute zum Tanz spielen. All das gibt es ja heute nicht mehr. Heute ist der DJ da, es gibt ja kaum noch Bands, die zum Tanz spielen. Aber damals war es halt überall, man konnte Tanzmucke machen. Und das war für mich eine Möglichkeit, Geld zu verdienen.
Absolut.
Und ich konnte dann eben am Wochenende mir meine neuen Gitarren verdienen. Und bin dann immer, ich war sehr früh dann auch schon mit meiner Frau zusammen, mit der ich jetzt nicht mehr zusammen bin, aber wir waren eben 30 Jahre zusammen, die hat mich sehr unterstützt und ermutigt, weiterzumachen damals. Und dann war es eben sehr, sehr lange so, dass das meine Einnahmequelle war. Und irgendwann kamen dann etwas bessere Gigs, das nannte sich dann Gala-Band, das war dann eben, da spielte man auf irgendwelchen Veranstaltungen von Mercedes, Audi, hast du nicht gesehen, Adidas, das waren dann etwas besser bezahlte Jobs, die aber im Grunde etwas edlere Tanzmucken waren. Und dann bin ich in so eine Künstlerbegleitungsszene reingerutscht, wo man dann eben alle möglichen Sänger begleitet hat oder Sängerinnen. Und dann gibt es eben eigentlich kaum einen Sänger, den ich nicht begleitet habe. Alle, die da so unterwegs sind, habe ich dann auch irgendwann mal begleitet. Und da musste man dann eben nachmittags bei einer kurzen Anspielprobe ein paar Noten fressen und abends wurde das dann aufgeführt und dann vorher und nachher für die Leute zum Tanz gespielt. So war das eben damals. Und das war mein Weg, da ja überhaupt davon leben zu können. Jetzt habe ich aber immer auch die Vision gehabt, ich möchte mein eigenes Zeug spielen, ich möchte meine eigenen Kompositionen spielen. Und das war mir erklärtes Ziel und das wollte ich nicht aus den Augen verlieren. Ich kenne sehr viele Kollegen, die dann irgendwann von diesen ganzen Jobs sehr gut leben konnten, die haben dann natürlich sich damit zufrieden gegeben und dann war es das eben. Ja, das muss jeder selbst entscheiden. Ich wollte es nicht. Ich wollte weiterkommen. Ich habe immer meine eigene Band gehabt, mit der ich dann Fusion-Musik gespielt habe, eigene Kompositionen mit E-Gitarre und dann ja, das war eben das, was ich mit den Tanzmucken finanziert habe. Also eine neue CD aufnehmen mit der Band war damals eben, keine Ahnung. Das war
richtig teuer auch, ne, damals.
Ja, klar, 11.000 Euro fürs Studio, ja, weil ich wollte ein vernünftiges Studio mit einem richtig guten Flügel. Und das, ja, das kostet dann halt dementsprechend. Und dann habe ich eben diese Sachen damit finanziert. Und das ging dann halt so weiter. Irgendwann musste natürlich das dann mal kippen, dann musste mehr das eigene Zeug. Aber das habe ich nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe 20 Jahre lang versucht, meine Band so an den Start zu kriegen, dass das dann irgendwann mal da rein übergeht. Ja, diese ganzen Dienstleistungen, sag ich mal, Dienstleistungsmusik in diese Band übergeht. Das habe ich nicht geschafft. Keine Chance, nichts zu machen.
Was mich mal noch interessieren würde, ist so der Wehgang zum Fusion auch bei dir, weil du hast ja vorhin auch gemeint, Joe Pass ist ja eher auch für die Leute, die Joe Pass nicht kennen, klassischer Jazz, sehr traditioneller Jazz und hast auch gesagt von Four Finger Picking und so und ich kenne dich jetzt auch vor allem unter der Terminal A Geschichte, das war so damals, wo ich irgendwie auch angefangen habe, mich für Fusion so zu interessieren und dann habe ich irgendwie da diese CD entdeckt und alles. Wie kam denn dann bei dir auf einmal die Begegnung mit Fusion oder auch gab es denn auch die Begegnung mit Rockmusik überhaupt auch bei dir oder hat sich das später alles entwickelt?
Lass mich einmal ganz kurz noch meinen Gedanken von vorhin zu Ende bringen. Weil
ach so,
sonst,
natürlich.
Ja, klar, sonst sieht es so aus, als hätte ich es gar nicht geschafft, irgendwann mal die eigene Musik an den Start zu bringen.
Okay, das alles ich klar. Ja, nee, dann macht das auch
ja, schön. Wie ich das geschafft habe, erkläre ich euch dann gleich. Das habe ich nämlich mit Hilfe geschafft. Aber alleine konnte ich das nicht schaffen. Das wollte ich unbedingt noch sagen, bevor wir weitermachen. Okay. Und diese, ja, diese Fusion-Sache kam dann ganz klar dadurch, dass dass eben Rock auch immer dabei war bei dem, was ich geübt habe und gespielt habe. Klar habe ich auch in der Schule schon eine Band gehabt, da haben wir eben Smoke on the Water und solche Stücke gespielt. Und ich habe immer Deep Purple sehr gemocht. Ich habe immer Ritchie Blackmore sehr verehrt für sein Gitarrespielen. Ich habe den immer mehr verehrt als Jimi Hendrix oder Clapton. Ich habe immer gesagt, der Typ, der ist es. Meine ich auch heute noch. Also die haben ja zeitgleich mit Hendrix, haben die ja schon ganz, ganz tolle Musik gemacht, die Purple. Also wirklich ja, ganz, ganz, ganz toll. Und da kann ich nur sagen, das war mein Ding. Santana fand ich auch immer gut und habe dann auch ganz früh schon in der Schule mit 16, 17 habe ich irgendwie eine sehr schlechte Version von Samba Party mal öffentlich gespielt. Also man hat sich schon darum gekümmert, ja. Aber es war damals natürlich alles ohne Anleitung und es war wirklich nicht professionell. Aber eben das, was ich machen konnte zu der Zeit. Und diese Fusion-Sache, das hat mich halt fasziniert. Ich wollte das, was die Rockmusik in mir ausgelöst hat, diese Energie, die wollte ich verbinden mit dem, was mich an der Musik von Joe Pass fasziniert hat, dieses fein gewebte, tolle harmonische Gerüst. Und da gibt es einen Weg, da gibt es eine Musik, die geht so. Und ich kann bis heute sagen, wenn man mich lassen würde, dann würde ich auch immer noch Terminal A weitermachen. Diese Band hat genau die Musik gemacht, wo ich dann sagen würde, ja, das so, bitteschön mit Band, dann so.
Und, da musst du gleich mal drauf eingehen, auf das, wenn man dich lassen würde. Das würde mich, das ist gut, kann man später mal drauf eingehen, aber diesen Nebensatz würde mich mal eher interessieren, was du damit meinst.
Ja, ja, das ist auch interessant. Ja, diese Kombination von der Energie vom Rock zu verbinden mit der Harmonik und vor allen Dingen dem Rhythmus, diesem feinen Rhythmusgeflecht und Swing vom Jazz. Und das zusammen, das fasziniert mich, das finde ich super. Und da gibt es ganz viele Kompositionen von mir, die ich eben geschrieben habe, die ich auch alle aufgenommen habe. Also es gibt einen riesen Fundus von Musik, auf die ich auch stolz bin, immer noch. Es gibt keine Platte, die ich bisher gemacht habe, wo ich sagen würde, oh Gott. Ja, es gibt so ein paar unsägliche Aufnahmen von ganz früher, ja, ganz klar. Aber alles das, was ich an eigenen Kompositionen aufgenommen habe, da kann ich heute immer noch hinterstehen.
Du hast doch viel aufgenommen, ne? Viele Alben. Mhm. 16 oder so, ja. Oder wahrscheinlich ein bisschen, ja, genau. Mehr irgendwie so in dem Dreh, ne?
Ja. Gut ab, ja. Und ja, was ich halt, das ist auch bis heute so, ich habe halt nie so eine Phase gehabt, wo ich die Zeit gehabt hätte, mich mal um meine Gitarrentechnik so zu kümmern, dass ich so diese virtuose Seite etwas mehr von mir featuren hätte können. Und das liegt einfach daran, dass ich so spät angefangen habe. Und das hängt mir halt bis heute nach. Ich habe irgendwann geübt wie verrückt und ich habe auch einen gewissen technischen Level erreicht, aber mir ist ganz klar, auch wenn ich heute mit Joshua Stephan zusammenspiele, der hat technisch eine ganz andere Liga.
Ja, aber der ist auch schon extrem.
Ist schon sogar rein. Joshua ist bei so gut wie allen eine andere Liga technisch. Ja.
Allerdings.
Ja, aber verrückterweise schätzt Joshua mich. Und wir spielen zusammen und die Leute bescheinigen mir, dass wir irgendwie auf Augenhöhe zusammenspielen. Das ist für mich eine ganz tolle Erfahrung in diesem Duo jetzt. Und ich bin aber dann auf riesen Umwegen dahin gekommen. Also ja, über diese ganzen Dienstleistungen hin zu der eigenen Musik, die ich tatsächlich, ich habe, glaube ich, nicht versagt. Das ist nicht möglich. Man kommt da alleine nicht hin, egal wie gut die Musik ist. Das hatte ich ziemlich früh dann schon begriffen, dass es gar nicht auf die Musik ankommt, sondern auf andere Parameter, ob eine Musik Publikum erreicht. Was ich wusste, war irgendwann, dass das Internet mir helfen kann. Und das ist auch bis heute so geblieben. Das habe ich sehr früh genutzt und war damals schon Ende der 90er einer der ersten, die eine eigene Homepage hatten, wo dann auch die Infos da waren. Und dann die Kollegen haben mich dann belächelt. Haha, der Autschbach mit der Homepage. Ja. Aber jetzt? Ich war einer der ersten. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, wenn man auf Google den Begriff Gitarrenworkshop eingibt, dann kommt meine Seite als erste, ohne dass ich dafür einen Euro bezahlt habe. Und das ist einfach, weil ich schon so lange dabei bin.
Das ist ja super. Das ist eine gesunde Einstellung. Ja. Etwas, was heutzutage ganz viele immer noch unterschätzen, glaube ich, das Internet. Also ich kenne es aus meinem Studium. Da wurde es teilweise noch verteufelt. Wenn man auf die Internetseite von meinem ehemaligen Dozenten geht, steht ganz fett oben drauf, fuck Facebook, fuck YouTube. Das ist halt, da stehen manche irgendwie noch im Kriegsfuß mit dem Internet. Und fällt schwer mit der Zeit zu gehen. Deswegen, da merkt man ja auch dann schön. Und hast ja auch schön gemerkt wahrscheinlich, dass das dir helfen kann. War das diese Hilfe, die du meintest, oder war das bezogen auf eine Person, wo du gesagt hast, ohne diese Hilfe hätte ich das nicht veröffentlichen können?
Ja, also ich sag mal so, ich wäre keinesfalls da gelandet, wo ich heute bin. Und ich bin einen Schritt weiter, einen großen Schritt weiter, wenn ich nicht mit Ralf Illenberger das Duo gemacht hätte. Hm. Weil an dem Tag, wo wir beide das Duo gestartet haben, dann bin ich in eine weitere Liga aufgestiegen. In die hätte ich nicht kommen können. Weil du musst irgendwann mal mit jemandem zusammenspielen, der viel bekannter und viel berühmter ist als du.
Der dich dann so ein bisschen mit reinzieht, ja.
Genau, und dann wirst du wahrgenommen. Und du kannst so gute Musik machen, wie du willst. Meine Erfahrung, ja, wenn du das nicht irgendwann vollziehst, diesen Schritt, dass jemand anders dich quasi mal am Schlafittchen packt, dann wirst du es sehr schwer haben. Und ich hatte es sehr schwer. Ich habe alles probiert. Wir haben die Ochsentour gespielt. Wir sind nach Cottbus gefahren, um vor 12 Leuten zu spielen. Einfach, weil wir die Musik weiter nach vorne bringen können. Aber das geht nicht so. Ja, wir hatten 40 Termine in 2 Monaten und haben dann, natürlich kamen da nie viele Leute, aber es hat uns Spaß gemacht, es hat dem Publikum sehr viel Spaß gemacht, aber es ist nicht wirklich das dabei rausgekommen, was ich wollte, dass das irgendwann mal leichter wird. Es ist immer
formt ja auch eine Band, sag ich mal, auch so viel zu spielen. Das ist ja auch wichtig für so ein Bandgefühl, auch
genau.
Eine Art und Weise. Ja.
Und dann kam natürlich dazu, dass irgendwann mit dem Jahr 2008, 2009, dann war dann vorbei mit den ganzen Clubs, die haben dann keine Bands mehr engagiert mit eigener Musik. Dann kamen nur noch Coverbands. Und dann wussten die irgendwie, okay, ich engagiere jetzt eine AC/DC-Coverband, dann kommen 400 Leute, engagiere ich den Autschbach, dann kommen 50. Und das wollten die halt nicht mehr. Und dann hatte ich große, große Probleme, noch irgendwo einen Auftritt mit Gage zu bekommen. Und dann war so meine Entscheidung, wisst ihr was, wenn ihr das nicht wollt, dann bleibe ich eben zu Hause mit der Band. Und dann spiele ich eben alleine oder im Duo. Und das meinte ich mit, wenn man mich lassen würde. Dann würde ich heute noch ganz viele Konzerte mit der Band spielen. Klar. Aber da diese ganze Kulturlandschaft sich so verändert hat, ist eben mein Weg jetzt gerade das kleiner machen. Ich habe mich kleiner gemacht im Duo. Egal, ob jetzt mit Samira Seigele, mit der Sängerin, oder mit dem Joshua Stephan oder mit dem Ralf Illenberger. Das sind halt kleinere Besetzungen. Sorry, meine Kaffeemaschine. Die ist jetzt mit auf dem Band. Die spült.
Super.
Ja. Das ist jetzt halt mein Weg gewesen, eben diese Duos zu verfolgen, und dann damit ist es kontrollierbarer. Man findet leichter Konzertangebote, und wenn dann die Gage kommt, dann muss er eben nur noch durch zwei geteilt werden.
So sieht's
aus.
Das ist
ein Riesenunterschied.
Das stimmt. Wenn es die Möglichkeit gibt für einzelne Konzerte, würdest du das normal, weil es gibt ja auch durchaus Kulturforen, jetzt vor allem, wir reden vor Corona-Zeiten. Ich kenne das jetzt zum Beispiel aus Mainz, da gibt es die Jazz-Initiative Mainz, die da zum Beispiel so hinterher ist, auch Fusion-Leute und so zu holen. Sowas würdest du das noch machen, oder würden nur noch Touren für dich quasi in Frage gehen?
Also auf jeden Fall. Ich habe letztes Jahr noch, da gab es vor dem Lockdown, da gab es die Möglichkeit für mich im Jazzclub Langen zu spielen. Ist ja bei hatten mich angesprochen, haben gesagt, hör mal, hast du Lust mit der Band zu spielen? Und dann haben wir da im Quintett tolles Konzert gegeben. Und da waren auch viele Leute, war total ausverkauft. Und dann, wo ich auch ganz oft gespielt habe, war im Jazzclub Kelkheim, auch mit der Band. Und dann gibt es einen ganz tollen Veranstalter auf dem Westerwald in Bad Marienberg. Da war ich auch schon zweimal mit meiner Band. Und der ist auch bestimmt willens, mich nochmal zu buchen. Also es gibt die Band noch.
Ja,
wir stünden zur Verfügung. Aber ich mache halt jetzt kein Booking im Moment, weil es vollkommen hoffnungslos ist.
Naja. Bevor wir auf das hier jetzt eingehen, würde ich ganz gerne auf eine andere Seite noch eingehen von dir, die sehr prominent ist. Und zwar ist das der Pädagoge Peter Autschbach. Kurz vorab, ich habe gerade mal kurz schnell bei Google gecheckt, ist tatsächlich so, wenn man Gitarrenworkshop eingibt, bist du der Erste, der kommt. Das ist wirklich sehr, sehr geil, deine Seite. Wie hat das angefangen mit den Büchern, die du da gemacht hast? Ich meine, du hast ja in vielen Bereichen Bücher und DVDs gemacht, sei es Improvisation oder auch gerade für Anfänger und alles. Wie hat das damals so angefangen? Weil da hatten wir ja jemanden auch schon hier im Gespräch gehabt, der auch für seine Bücher sehr bekannt ist, Peter Fischer und Peter Autschbach, die beiden Gitarrenpeters
Peters, quasi. Genau.
Wie hat das die Peter Phalanx. ich muss auf noch einen anderen Peter zu sprechen kommen. Ohne Peter den wäre ich auch nicht der ich bin. Also wenn nicht Peter Finger zu mir gesagt hätte, hier, ich engagiere dich erstmal für meinen für meine Gitarrenzeitschrift, und da schreibst du einen Workshop einmal pro Ausgabe. Und dann 2001 hat er mich gefragt, kannst du mir ein Gitarrenlehrbuch machen? Und das war das erste Buch, was ich schreiben durfte. Und der Peter Finger, der hat mir so weitergeholfen durch seine sporadische, aber immer beständige Unterstützung. Und ich habe ihn auch unterstützt, indem ich versucht habe, sehr, sehr viel gute Arbeit für ihn zu machen. Und das ist ein Geben und Nehmen natürlich, aber ich habe auch ganz viel bekommen von ihm. Und cool. Ich bin dem wirklich sehr dankbar, kann ich nur sagen. Peter, also danke, danke. Und ja, das ist das. Man braucht Leute, die eben schon in der Szene bekannt sind, die lange Arme oder viele Arme haben. Und dann, dann kann man was machen. Aber alleine irgendwie irgendwas durchbringen, mit dem Kopf durch die Wand.
Sehr, sehr schwierig, ne? Bis unmöglich, ja. Vitamin B.
Dann entwickeln sich auch Sachen oft ganz auf einer natürlichen Wege, so, wo man gar nicht, ich sag mal, mit geplant hat, dass man das als nächstes macht. Und auf einmal steht man da und hat dann halt eben, ein Gitarrenbuch befasst. Ja. Oder war das schon von dir immer, sag ich mal, auch ein Traum oder eine Idee, mal so ein Gitarrenbuch zu machen? Ja. Oder kam das wirklich so, oh, okay, dann mache ich eins, als
ich gefragt hatte? Ich habe Anfang der 90er, habe ich so eine, die habe ich nie aufgeschrieben, so eine Liste. gehabt. Eine Liste von Dingen, die ich schaffen wollte und eine Liste von Dingen, die ich keinesfalls mehr weitermachen will. Und da stand zum Beispiel auf dieser Negativliste an oberster Stelle Karnevalsgigs. Ich will nie wieder ein Karnevalsgig
spielen. Das verstehe ich.
Das war als erstes, das ist als erstes eingetroffen. Dann, ich will keine Tanzmucke mehr machen. Ist auch eingetroffen. Ich möchte kein Musical mehr machen. Ist auch eingetroffen. Das heißt, seit 2008 spiele ich tatsächlich nur noch die eigene Musik. Und das ist ein Privileg. Ich empfinde das als Privileg.
Ja.
Und ja, das war natürlich durch diese ganzen Aktivitäten. Und auch die Bücher haben mir sehr geholfen, dass ich das schaffen konnte. Ja, das erste Gitarrenbuch, was ich geschrieben habe, heißt Gitarre pur. Das war eigentlich als dreibändiges Werk gedacht. Und dann haben wir zwei Bände gemacht. Wovon der erste Band, ich finde den heute gar nicht mehr so gut. Man sollte immer erst das zweite Buch schreiben. Das wird dann besser. Das erste Buch, ja, ich sehe da ein paar Lücken irgendwie. Erstmal sind da so ein paar schräge Schwierigkeitsstufen drin, die dann unüberwindbar sind. Und das hatte ich damals noch nicht so drauf. Das ist so ein weiches Programm, was man dann auch wirklich man muss das ausprobieren, man muss das wirklich mit Schülern ausprobieren. Das habe ich damals nicht gemacht, das war mein Fehler. Und dann dieser Notensatz, der war super schwer für mich auch zu lernen. Und damals habe ich das eben alles mit der Hand aufgeschrieben und dann hat es jemand gesetzt und der hat 1000 Fehler gemacht. Mhm. Und dann habe ich die korrigiert und dann, das hat ewig gedauert, bis das irgendwie einigermaßen war. Und in dem Buch sind halt immer noch viele Druckfehler, einfach weil das vom Ablauf her noch nicht so optimal war. Und in dem zweiten Band war das dann schon viel besser. Also Gitarre pur Band 2, da kann ich heute auch noch sagen, ja, da stehe ich dann schon hinter. Und dann gibt es das dritte Buch war Let's Rock. Das ist eine E-Gitarrenschule und die hat dann voll eingeschlagen. Die hat sich wie geschnitten Brot verkauft. Und
ja, die kenne ich auch. Die hat eine Schüler von mir gehabt.
Zeitweise war ich wirklich auf Platz 1 Amazon Bestseller Musiknoten. Das ist wirklich dann hat der Verleger hat mir im halben Jahr fünfstellige Beträge überwiesen für Verkäufe von dem einen Buch. Also das war wirklich toll.
Nicht schlecht.
Und dann hat das aber irgendwann auch wieder nachgelassen, weil ich habe so das Gefühl, dass das allgemeine Interesse an der E-Gitarre für eine Zeit lang nachgelassen hatte. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber ich habe da so eine Delle gespürt, dass die Leute dann plötzlich mehr Akustikgitarre spielen wollten. Ja. Und dann war so ja, so diese ganze Cover, nicht jeder hat eine Coverband und die eigene Musik kann man sowieso nicht machen. Und dann war so das Interesse an der E-Gitarre halt eine Zeit lang weniger da. Und deswegen auch die Verkäufe runtergegangen. Und das hält sich jetzt zwar immer noch, ist immer noch ein Buch, was sich einigermaßen verkauft, aber längst nicht mehr so wie am Anfang. Da dachte ich echt, wow, das wird deine Rente. Aber naja, das ist
ein ganz interessantes Thema, dieser kurze Einschnitt von der Interesse an der E-Gitarre. Ich habe mir letztens auch mal Gedanken drüber gemacht. Das war so Ende 2000er, 2010er rum. Ja, aber es ist wieder am Kommen,
die E-Gitarre, habe ich
mehr das Gefühl. Vor allem auch so ein bisschen, weil jetzt die Generation, wo die Kids Kinder sind, das kriege ich vor allem in der Schule auch viel mit. Die Eltern von denen sind die mit sowas wie AC/DC oder Metallica und so aufgewachsen sind.
Ja.
Also auch mit E-Gitarrenmusik. Und die geben das momentan auch an die Kids viel weiter, das Interesse. Und das ist sehr cool gerade, ja. Ja. Genau. Was war so dein liebstes Buch, was du gemacht hast? Oder deine liebste DVD? Weil du hast ja auch dann viel im DVD-Bereich gemacht. Und so gab es da irgendwann, wo du gesagt hast, okay, da bist du besonders stolz drauf auch?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ein Buch, das heißt Gitarre lernen mit Zacki und Bob. Und das ist eine Gitarrenschule für Kinder. Und ich hatte halt als Gitarrenlehrer auch immer Kinder. Und ich war immer sehr enttäuscht von dem, was da auf dem Markt ist an Gitarrenschulen. Und für mich war das große Problem all dieser Gitarrenschulen war, man ist in den ersten drei Bünden der Gitarre gefangen über Jahre. Und man geht einfach nicht mal in die höheren Bünde auf dem Griffbrett. Ja. Und das war für mich, deswegen habe ich als erstes das Trimm-Dich-Lied versucht. Ich wollte wissen, wo sind die hohen und wo sind die tiefen Töne? Ich wollte die Gitarre entdecken. Und ich habe mir gedacht, das wollen doch die Kinder auch. Die wollen doch nicht nur da unten in den drei Bünden irgendwelche Leerseiten zupfen. Ja. Oder eben maximal im dritten Bund. Die wollen doch auch mal da oben ein paar hohe Töne spielen und die Gitarre als Ganzes erleben. Und dann habe ich gedacht, es braucht ein Buch, wo das drin vorkommt. Und das habe ich geschafft. Ich habe dieses Buch Ich habe 3 Jahre darüber nachgedacht, bevor ich überhaupt die erste Note geschrieben habe. Ich habe ja, die Selina Peterson, die ganzen Zeichnungen und Bilder gemalt hat. Ja, meine Lebensgefährtin war für 10 Jahre, leider im Moment nicht. Ja, das ist halt schade, aber wir verstehen uns immer noch sehr gut.
Ich du, das sind Peter, da bin ich und Fabian, ja, sind gerade auch in der Situation. Ich bin gerade, ja, im Scheidungsjahr, Peter, oh, ja, Fabian ist auch, ja, in Trennung. Also, ja.
So ist das Leben. Manchmal.
Willkommen im Club. Genau. Willkommen im Club. Ja, aber Selina hat super einfühlsam diese Zeichnungen gemacht. Und es gab dann eben dieses Konzept. Moment, ich zeige euch kurz was.
Ja. Ha! Ist sehr geil. Mega, ja.
Ja, ihr könnt ja dann den Leuten erklären, was ich da gerade hochgehalten habe.
Geil, ja.
Ja, diese beiden Figuren hat Selina gemalt, weil ich habe mit meinem Sohn, Sebastian heißt er, mit dem habe ich gesprochen darüber, was würdest du denn für an so einem Buch toll finden? Und dann sagte er, ja, ich fände toll, wenn da so 2 Figuren durch das Programm führen würden. Hm. Und dann habe ich ihn gefragt, warum 2? Und dann haben wir lange darüber diskutiert, was wir dann machen. Sollte nicht ein Mädchen dabei sein? Und wir sind dann doch bei den beiden Jungs gelandet, was beim Verlag auch schwer war durchzukriegen, ja, weil die natürlich auch, ja, diese Gendergerechtigkeit befürworten. Aber es war dann auch für das Buch, so wie es dann war, war es das Beste.
Und war dein Sohn damals auch in dem Alter von der Zielgruppe?
Ja.
Oder,
okay. Ja. Ja, sehr gut. Der war am Puls der Zeit und den brauchte ich einfach nur fragen. Und diese Quelle habe ich gerne angezapft. Und dann habe ich ein paar Gitarrenschüler gehabt, mit denen ich, bevor ich überhaupt angefangen habe mit dem Buch, mit denen habe ich Unterricht gemacht und versucht auszuprobieren, wie kriege ich die dahin, dass die Spaß haben an der Gitarre. Und habe das dann quasi erst ausprobiert und dann erst das Programm erstellt. Und das war genau richtig. Ja, und dann gab es ein Gespräch beim Schott Verlag. Ich hatte mich dafür interessiert, das bei denen zu veröffentlichen, weil ich mir halt da versprochen habe, ja, Global Player, die existieren seit 1775, da wollte ich eben mal ein Buch veröffentlichen. Und dann gab es ein Gespräch bei denen über Zacki und Bob. Und dann waren da ganz, ganz wichtige Menschen, die da mit mir drüber gesprochen haben und die eben in dem Verlag jede Menge zu sagen haben. Und ich danke sehr dem Nico Schellhammer dafür, dass der mich da reingeholt hat. Ja, und dann gab es eben einen von denen, der war so ein bisschen skeptisch, hatte ich so das Gefühl bei dem Gespräch. Und dann ging es um ein Buch von einem Kollegen. Und dann habe ich gewagt, vor der versammelten Schottmannschaft da was zu kritisieren. Und habe gesagt, dass die Texte in dem Buch, dass ich die nicht gut fände. Und dann haben die mich gefragt, warum ich denn die Texte nicht gut fände. Und dann habe ich, ich war sehr gut vorbereitet, habe ich eine Textstelle zitiert aus dem Kopf. Und dann sagt der Hauptlektor, sagt, die Texte sind scheiße. Ja, und da wusste ich, okay, ja, hier geht was. Und dann habe ich auch tatsächlich den Auftrag gekriegt und dann haben wir das Buch gemacht. Es sind jetzt 3 Bücher erschienen, Band 1, Band 2 und ein Spielbuch. Und das hat sich bis jetzt auch wirklich ganz, ganz toll verkauft. Der Verlag ist zufrieden. Super. Und dann kam dann letztes Jahr die Lizenzierung nach China. Das wird gerade übersetzt und dann wird das da verkauft. Und ich bin so froh und glücklich, wenn ich mir so überlege, dass da Kinder im Reich der Mitte nach meinem Buch lernen. Das ist eine Vorstellung, die finde ich fantastisch.
Das ist wirklich wow. Das ist ja auch auf eine andere Art und Weise. Ich weiß, wenn man Gitarre in die Hand nimmt als Jugendlicher, dann träumt man von der großen Bühne und vom Rockstar-Leben. Aber es gibt ja auch noch so viel mehr, wo man, ich sag mal, einen Wert auch in die Gitarrenszene mit reinbringen kann und auch Kinder inspirieren kann. Das vergisst man oft auch am Anfang, wenn man so als Jugendlicher, sag ich mal, mit dem Gitarrespielen anfängt, wie viel es da noch gibt. Und dass es auch gut und wichtig ist, dass wir so Leute wie Peter Autschbach oder Peter Fischer oder Peter Buch, auch immer diese Peters, alle haben. Das ist sehr, sehr wichtig, oder?
Ja. Ja, echt. Peter Busch, Peter Fischer, Peter Ausbach, Peter Finger. Okay.
Hast du denn da aktuell, also, ja? Nee, sag ruhig, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, vielleicht ist es die Voraussetzung, um gute Bücher zu machen, dass man Peter heißt.
Genau, das wird sein. Sehr gut. Hast du denn da für die Zukunft irgendwas gerade noch so im Petto oder geplant, was jetzt noch nicht so ganz, ja?
Sehr gut. Ja, selbstverständlich. Es ist jetzt gerade das Jazz-Gitarrenbuch von mir am Start. Das wird gerade von mir entwickelt. Hm. Es gibt schon Aufnahmen, es gibt schon Stücke. Es wird auf jeden Fall mit Videos sein, weil da haben wir gute Erfahrungen gemacht bei dem Zacki und Bob. Hm. Das wird also nicht nur in Noten vermittelt und mit CD, sondern auch Videos. Es gibt YouTube-Videos und die können die Kinder sich dann angucken. Und das habe ich dann auch ganz schnell gelernt, dass das extrem hilfreich ist. Und das ist natürlich auch für Erwachsene extrem
das
hilfreich.
Das stimmt, ja. Das ist eine gute Idee.
Und dann wird auch das neue Jazz-Gitarrenbuch wird von YouTube-Videos flankiert.
Das da ist super. Da muss man auch keine DVD produzieren, also keine DVD drucken.
Genau. Und sehr clever. Geschichten.
Das stimmt.
Ja. Man hat direkt die Klicks. Gut. Ja.
Super. Also die Leute, da muss ich sagen, die nach Zacki und Bob unterrichten, es gibt ja immer noch ganz viele, traditionelle Gitarrenlehrer, die sind natürlich sehr schwer rüberzuholen. Ja. Ja, wenn die jetzt 20 Jahre Fridolin gemacht haben, dann die wissen ganz genau,
ja. Oh Gott, hör mir auf mit Fridolin.
Ja. Der Gitarrenhase, ja.
Ja, genau.
Oh Gott, hör mir auf.
Morgen spiele ich Nachbar bind den Pudel an, ja. Und dann kommen die Kinder und dann spielen die das. Und der Gitarrenlehrer ist gelangweilt. Ja. Weil das gibt dem ja nichts Neues, ja. Aber wenn er jetzt mit Zacki und Bob arbeiten will, müsste der sich erstmal damit befassen und müsste auch erstmal sich da reinarbeiten, um da das vernünftig unterrichten zu können. Genau, das macht nicht jeder. Mhm. Das ist das Problem. Und da ist es eben auch so, dass ich denke, die Zugriffszahlen auf die Videos sind deswegen so niedrig, weil diese traditionellen Gitarrenlehrer, die sich dann rüberziehen lassen, die machen nicht immer die Kinder auf die Videos aufmerksam. Mhm.
Ja.
Und dann ist es auch immer so, dass die Kinder halt nicht alle am Computer sitzen. Das geht erst so mit 12, 13 los und dann sind die schon zu alt für Zacki und Bob. Mhm. Eigentlich müssten die Eltern da auch mitziehen.
Vielleicht kann man da ja auch das Positive sagen, vielleicht aus der Situation, aus der Zeit jetzt mitleben, weil jetzt die Kinder sehr früh durch den Online-Unterricht zum Beispiel auch so ein Vorteil, den man vielleicht da rausziehen kann, weil die dann halt eben auch viel mehr eher den Kontakt mit sowas wie Computer und YouTube und so auch haben.
Mhm.
Das ist gut. Aber da gebe ich dir recht, das klingt sehr motivierend, weil auch gerade sowas wie Fridolin waren damals auch so die Gründe, warum ich aufgehört habe, Kinderunterricht zu geben, weil ich halt auch einfach genervt und gelangweilt von war. So
ja,
von,
ganz genau
von das dieser ist alten das Methodik. Mhm. Genau. Das ist ein sehr. Wird das Jazzbuch dann auch ein, ich sag mal, kinderbezogenes Buch oder ist das schon auch ein erwachsenes
Buch? Das wird auch kein Anfängerbuch. Das wird ein Buch, was Menschen studieren können, die schon Gitarre spielen. Mhm, ja, wenn jetzt jemand zum Beispiel Songbegleitung gemacht hat und kennt sich ein bisschen aus mit Strumming, kann die Barré-Griffe spielen, da setzt das an. Also das wird vorausgesetzt. Also ich fange nicht bei Adam und Eva an.
Ja. Okay. Aber wobei man ja auch sowas, glaube ich, auch bestimmt auch cool machen kann. Ich sag mal jetzt kein Anfängerbuch für Jazzgitarre, also kein Jazzgitarrenbuch für Anfänger, aber halt ein Anfänger in Jazzgitarre so. Das bin ich mal gespannt. Das klingt auf alle Fälle sehr spannend. Mhm. Ja. Sehr cool.
Sehr gut.
Und wie ist das derzeit, sag ich mal, konzentrierst du dich natürlich, also hast wahrscheinlich auch die Zeit, um dich sehr auf die Pädagogik zu konzentrieren. Auftritte liegen ja gerade nicht, gibt's ja gerade nicht oder keine Zeit?
Ja, ich habe so viele Online-Konzerte gemacht in letzter Zeit.
Und, ach cool.
Das war wirklich auch viel Vorbereitung und ich musste auch viel üben, weil wenn man mit Joshua spielt, dann muss man üben.
Das sollte man tun, ja.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja, und da habe ich dann auch im Nachhinein, ich bin recht gut im Videoschnitt und habe dann auch die Videos nochmal nachbearbeitet. Teilweise, die haben mit 5 Kameras gefilmt, teilweise dann andere Kameraperspektive noch reingenommen, die dann beim Live-Schnitt nicht enthalten waren. Da ist sehr viel passiert und ich denke mal, ich habe jetzt so 50 Songs, die ich so nach und nach bei YouTube veröffentlichen kann. Das ist eine gute Ausbeute. Also ich habe alle meine Projekte habe ich jetzt gefilmt durch diese Online-Veranstaltungen, alle meine Kompositionen quasi aufgeführt und gespielt. Bis auf Terminal A, das fehlt noch. Also das wäre vielleicht was, da frage ich doch auch tatsächlich, also wenn die jetzt den Lockdown verlängern, dann frage ich da mal, ob ich nicht mit Terminal A auch noch mal spielen kann.
Mach das mal, das klingt doch cool. Mhm. Das würde mich auch als alter Fusion-Heini doch sehr freuen, ja. Mhm. Sehr cool.
Geil.
Gibst du denn auch sonst privat noch Unterricht oder hast du dich auch da komplett rausgezogen?
Also da muss ich sagen, ich habe tatsächlich, das ist toll, ich habe immer noch einen Job an der Musikschule in Lennestadt. Mhm. Und das ist eine Festanstellung. Wenn man länger als 25 Jahre da beschäftigt ist, dann ist man auch unkündbar. Das bin ich, habe aber jetzt schon eine ziemlich lange Zeit dort eine Vertretung, weil das im Moment einfach nicht zu leisten ist. Also was ich da gerade alles so mache, auch veröffentliche. Ich mache gerade ein neues Album mit Samira Seigele. Ich habe ein neues Album mit Joshua Stefan, was jetzt am 12. März erscheint. Das heißt Sundowner. Ist also gerade die Veröffentlichung kurz bevorstehend. Das sind alles Sachen, die halten mich so am Arbeiten. Da kann ich dann nicht noch in die Musikschule fahren. Zum Glück ist der Musikschulleiter, der ist da sehr geduldig und erlaubt mir das, dass ich da pausiere. Ich werde vielleicht irgendwann wiederkommen, sogar vielleicht sehr bald, weil ich habe auch Lust drauf und ich möchte gerne den Leuten weiterhelfen. Es war halt nur jetzt die letzten, sag ich mal, 2 Jahre was undenkbar.
Cool, sehr schön.
Sehr schön, ja.
Also da wird auf alle Fälle noch sehr, sehr viel Peter Autschbach in Zukunft kommen, hoffentlich.
Das stimmt.
Mit Sicherheit.
Also auf alle Fälle die CD von Joshua Stefan kann man sich bestimmt auf alle Fälle mal, wo kann man die sich anhören? So als nächstes fragen wahrscheinlich.
Die kann man auf meiner Homepage teilweise anhören jetzt schon, www.autschbach.de.
Oh, cool, ja.
Da gibt es die dann auch zum Kaufen im Shop, also die liegen hier, kann ich dann auch direkt losschicken, haben auch viele Leute schon in Anspruch genommen, also ich die letzten Wochen war ich auch sehr aktiv mit Päckchen packen und CDs verschicken. Da ging also wirklich viel und auch die Zugriffszahlen auf die Videos mit Joshua sind sehr vielversprechend. Also da sind dann Songs, die dann 50.000 Mal geklickt worden sind, dann in
geil,
ein paar Wochen. Ja. Das ist dann schon wirklich geil. Und so bin ich da ganz zuversichtlich, was das betrifft. Und das Duo mit Samira hat längst nicht die Zugriffszahlen, aber die Fans, die wir haben, die sind sehr treu und die sind dann auch am Start.
Sehr cool.
Sehr, sehr cool.
Ja. Mhm. Schön.
Wie ist das? Ich konnte jetzt noch nicht reinhören mit dem Joshua. Ist das auch schon Gypsies Jazz-mäßig oder macht ihr so eine Mischung aus Akustik und Bossa und.
Ja, es wäre ein Fehler gewesen von ihm und auch von mir, wenn wir zusammen Gypsy Jazz gespielt hätten. Weil wir hätten uns was vergeben. Es gibt ja diese interessante Kombination. Was spielt Joshua mit Autschbach zusammen? Was spielt Autschbach mit Joshua zusammen?
Ja, klar.
Das ist ja spannend. Und wenn wir jetzt einfach gesagt hätten, wir machen das, was er sowieso schon macht und ich übe wie Tier und versuche mich da dran zu hängen, dann wäre keine Musik dabei rausgekommen. Oder zumindest nicht so spannende Musik. Und wir sind uns entgegengekommen. Er hat Dinge gespielt auf der Platte, die man von ihm nicht kennt.
Oh, war das cool. Ja,
ja, man hört da einen wesentlich lyrischeren Joshua. Und der hat auch mal richtig Hall auf der Gitarre.
Ach.
Ja, krass. Und der hat auch mal, gut, es gibt dieses weniger ist mehr, da hat ja irgendwie Malmsteen schon den Riegel vorgeschoben, hat er gesagt.
Da haben wir in einer Folge auch mal eine Riegel vorgeschoben. Das ist ein Satz, der darf bei mir gar nicht runterkommen.
Ja, genau. Deswegen, es ist ja auch wichtig, dieser Virtuosen-Teil ist auch wichtig und das ist klar. Ein Teil von Joshua und den darf ich ihm natürlich nicht verbieten und möchte ich auch nicht, ganz im Gegenteil. Ja. Das soll der alles rauslassen können. Aber es gibt eben Momente. Und diese Momente, die kommen eben in den Gypsy-Jazz-Stücken in der Regel nicht so vor. Und da gibt es dann auch ein paar andere Akkorde, die dort nicht so vorkommen. Und ein paar andere Kombinationen auch von Harmonik. Und da bin ich sehr stolz drauf. Wir haben eigene Stücke geschrieben zur Hälfte. Cool. Und dann ein paar Jazz-Standards gespielt auf unsere Art und Weise. Und ich habe auch gesungen. Da gibt es eben so Klangfarben, die man normalerweise in Kombination mit Joshua nicht hört.
Geil.
Cool.
Sehr gespannt. Also Leute, kaufen.
Empfehlen.
Sehr gerne.
Auschecken.
Unterstützt uns ja auch damit. Ja.
Genau, Peter Autschbach auf YouTube abonnieren. Ich habe gerade mal direkt ein Abo dagelassen.
Danke.
Lohnt sich direkt mal die Videos anzuschauen. Und ja, klar, ansonsten, wer auf der Gitarre weiterkommen möchte, sei es ob Anfänger oder auch fortgeschritten. Die Peter Autschbach hat ja auch sehr viele Bücher über Videos über fortgeschrittene Sachen auch gemacht, Improvisation, solche Sachen.
Darf ich noch lohnt eins sich loswerden? Auszuchecken.
Ja, klar. Na, selbstverständlich, auch raus.
Ja, also neben den Büchern und den Konzerten und den Platten gibt es natürlich auch meine Workshops. Und das ist das, was mir am meisten Spaß macht, ist auf diesen Workshops den Leuten weiterzuhelfen und diese Menschen zu treffen und mit denen in Kontakt zu treten, was hoffentlich jetzt ab Mai wieder möglich sein wird. Das ist das, warum ich Gitarrenlehrer bin. Ich möchte halt nicht nur diesen Einzelunterricht machen, sondern gerade diese Gruppen, diese, wenn da die Leute zusammenkommen, auch egal ob in der Toskana oder in Deutschland, da bricht nach einer gewissen Zeit die komplette Begeisterung aus, sowohl bei den Teilnehmerinnen und auch bei mir Teilnehmern. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Wie sagt man Teilnehmerinnen?
Ja, genau.
Das glaube ich. Ich bin froh, wenn nur Teilnehmerinnen kommen. Also. Hätte ich nichts dagegen.
Ach Gott.
Sehr gut.
Ja. Ja, also auf alle Fälle das auch auschecken. Da wird man dann wahrscheinlich über deine Internetseite mehr erfahren können, wo es Workshops gibt, wenn es wieder welche gibt.
Genau. Ja, also ich bin ja ganz Facebook gut gelistet. So wenn man meinen Nachnamen eingibt, dann landet man sofort in meinen Armen.
Genau. Genau. Außer man, ouch, ich bin in den Bach gefallen. Ja. Schenkelklopf am Ende. Ja, schön, Peter.
Super.
Ja. Das ist die Stunde auch schon wieder rum. War sehr schön, dich hier mit dabei gehabt zu haben.
Das fand ich
auch. Und dich quasi ein Porträt auch geben zu können. Hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Und wir freuen uns da in der Zukunft auch sehr, sehr viel mal wieder von dir zu hören. Hoffen, dass da noch lange, lange was von dir gibt. Und ja, würde sagen, Fabian, bedanken wir uns bei den Zuhörern da draußen. Natürlich auch in unserem Patreon-Club, der uns regelmäßig unterstützt und das hier erst auch ermöglicht, all das zu machen, uns die Ferraris da draußen finanziert.
Natürlich, die
Rolex. Natürlich auch die Rolex am Arm.
Genau.
Die neue Ibanez, die heute ankam, alles von Patreon finanziert. Gut,
super.
Dann wünsche ich euch noch einen soweit sonnigen Montag da draußen und genießt die Zeit. Viel Spaß beim Üben und bis zur nächsten Folge.
Bis dann, macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.